Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio mit mir, Niklas. GG, ich war die Fragen. Ich habe wieder mal was vorbereitet in Co-Produktion mit denjenigen unter euch, die sowohl bei YouTube als auch bei Discord ein paar Fragen eingereicht haben. Ich adressiere es kurz zu Beginn, da es mittlerweile gefühlt auch den einen oder anderen schon negativ emotionalisiert hat, dass ich konsequent diese Mütze trage und sie auch in unterschiedlichen Höhenabstufungen auf meinem Kopf platziere. Das wird bald enden. Ich muss echt sagen, es ist, also jetzt mittlerweile hat es so ein bisschen so eine Art, wie soll man es nennen, Running-Gag-Charakter bekommen, wenn man das so bezeichnen möchte. Es liegt primär daran, dass ich mir seit, glaube ich, 5 Wochen, 6 Wochen, 7 Wochen vielleicht einfach die Haare nicht rasiert habe, und das ist irgendwie so ein bisschen begründet in Alltagsstress und viel zu tun und irgendwie keinen ruhigen Moment gehabt, um das mal zu machen, und dann hat das mittlerweile eine Optik erreicht, die, finde ich zumindest, nicht so ansehnlich ist, und deswegen wird das aktuell mützentechnisch kaschiert, aber ich werde bald wieder meine Plaid präsentieren, also für diejenigen, die da besorgt sind, keine Sorge. Und ich habe auch keine Haartransplantation gemacht und es steht auch keine an. Die erste Frage kommt von Taylor und sie ist auch direkt aus unserem Discord. Servus Niklas, man sieht mittlerweile immer häufiger Teams, die auf Standards spezialisiert sind und insbesondere die Angewohnheit haben, den Torhüter zu blocken oder im Weg zu stehen. Auch wenn das irgendwo clever ist und für mich als Bayern-Fan, das ist ja tatsächlich eine Mannschaft, die da somit die größte Entwicklung in dieser Saison gemacht hat, schon das ein oder andere Tor gebracht hat, finde ich das als Zuschauer einfach eine sehr schlechte Entwicklung. Wie ist da deine Meinung zu? Sollte man diesen Trend zulassen und schauen, wie Vereine selbst eine Gegenmethode dazu entwickeln, oder bräuchte man eine klare Regel für die Schiris, um das zu unterbinden? Aktuell ist es ja 50-50, wann gepfiffen wird, und es bräuchte fast einen fünften Schiri, der nur darauf achtet, oder eine Regel aller im Fünfer dürfen keine Spieler stehen, um Klarheit zu schaffen und zu vermeiden, dass künftig 5 Gegenspieler zufällig um den Torwart herumstehen und mit ihm Händchen halten. Grüße aus der Stadt, die ein Politiker aktuell als N-Wort bezeichnet. Da werde ich mich an keinen weiteren Spekulationen beteiligen. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe mal ein paar Gedanken zu deiner Frage. Also wahrscheinlich ist ja logisch, also der erste Teil ist so grundsätzlich zu dieser Entwicklung mit diesem starken Fokus bei Standards. Es ist irgendwie logisch, dass dieser Fokus auf Standardsituationen irgendwann kommen musste, weil, also Fußball ist ja im Profisport auch schon immer auf Gewinnen ausgelegt, wie jeder andere Profisport auch. Aber ich glaube, die Dringlichkeit, mit der man Erfolg haben muss, ist trotzdem mehr geworden mit der Zeit, auch im Vergleich zu vielleicht noch 30, 40, 50 Jahren vorher, was natürlich auch mit mehr Professionalisierung, Kommerzialisierung einhergeht, mit mehr Druck darauf, Erfolg zu haben und damit auch Geld zu verdienen, etc. pp. bla bla bla. Und dann musst du natürlich gucken, dass du irgendwann alle Aspekte, die ein Fußballspiel zu bieten hat, bestmöglich maximierst, und dann waren wahrscheinlich Standards noch am ehesten der Bereich, wo noch Luft nach oben war, und deswegen, glaube ich, sehen wir aktuell so diese Fokussierung darauf. Das erste Team so in der Neuzeit, bei dem ich das so auffällig mitbekommen habe, dass die so einen Schwerpunkt auf Standards gelegt haben, das ist Brentford gewesen, die ja auch ein Club sind, wo so ähnlich wie bei Brighton so jemand im Hintergrund steht, der, glaube ich, auch aus dem Sportwettenkontext kommt und da mit einem sehr analytischen Blick rangeht und die irgendwie einfach sich errechnet haben, dass das einfach Sinn macht, Standardsituationen bestmöglich auszuspielen, weil da eben einfach sehr viel drinsteckt und du einfach zum Beispiel den Luxus hast, dass, wenn du eine Ecke hast oder einen Freistoß hast, du musst dir nicht überlegen, wie kriegen wir den Ball spielerisch vorne in den Strafraum, da wo wir hin möchten, sondern du hast einfach quasi einen Gratis-Shot, den Ball dort reinzubringen und dort eben auch dann nicht irgendwie aus dem spontanen Flow des Spiels heraus Leute im Strafraum zu haben, sondern einfach vorher zu koordinieren und choreografieren, wie du dich dort positionieren möchtest, und deswegen lag das, wie gesagt, einfach irgendwo nahe. Und Brentford hat ja auch unter anderem mit Thomas Gronemark, das ist ja ein Däne, einen Einwurfcoach gehabt über mehrere Jahre, der mittlerweile beim FC Arsenal auch in beratender Funktion tätig ist oder da auf jeden Fall jetzt, glaube ich, seit Januar 2026 irgendwie auch eine Rolle spielt. Brentford, als sie Thomas Frank ersetzen mussten, haben ja sogar mit Keith Andrews einfach den vorigen Standardcoach, also den Coach für ruhende Bälle, zum Cheftrainer gemacht, was, glaube ich, auch schon nochmal ein Signal in sich ist. Und Standards waren für mich vor allem lange Zeit und so ein Mittel, beliebtes Mittel auch kleinerer Teams mit nominell schlechteren Fußballspielern, weil das so ein bisschen der große Gleichmacher war. Bei Standards kommt es nicht darauf an, wie, also beim Tretenden vielleicht schon, aber bei den Leuten, die es verwerten sollen, nicht darauf an, wie technisch gut ist dein Spieler, hat der ein Auge wie Xavi oder Pirlo, was kann der alles am Ball, sondern, keine Ahnung, kann er sich körperlich durchsetzen, stimmt das Timing und ist er in der Lage, so ein Ding reinzuwuchten, wenn es zur Wand kommt. Also einfach so ein bisschen so ein gleichmachendes Element. Und dass das dann irgendwann Schule machen würde bei den Spitzenmannschaften, ist halt vielleicht auch nicht so überraschend eigentlich. Du hast ja gesagt, dass es für dich als Zuschauer keine gute Entwicklung ist und das teile ich auf jeden Fall zu 100%. Die Netto-Spielzeit im Fußball ist ja eh schon limitiert, bewegt sich ja irgendwie, glaube ich, gefühlt immer so um die 60-Minuten-Marke rum. So ungefähr 60 von den 90 Minuten wird überhaupt nur Fußball gespielt und das wird ja nur noch weniger werden und der Fußball, der in diesen 60 Minuten gespielt wird, wird im Zweifelsfall auch nicht schöner werden, wenn jetzt sogar Einwürfe zu einem Thema werden, wo wenn du einen Einwurf in der gegnerischen Hälfte hast, der so halbwegs ja nahe auf Höhe des 16ers ist, dass du das behandelst wie eine Standardsituation, wie eine Ecke und dann deine schweren Jungs für nach vorne schickst und einen durchchoreografierten Ablauf hast, nachdem dieser Einwurf irgendwie ausgeführt werden soll. Das kostet alles ja auch Zeit, Vorbereitung. Und wenn das Spiel auch darauf ausgelegt ist, diese Situation zu provozieren und zu kreieren, ist es in meinen Augen einfach für die Attraktivität des Fußballs definitiv keine gute Sache. Und das ist so ein bisschen ein weiterer Schritt in Richtung der NFL-isierung des Fußballs. Und damit meine ich, also American Football sehe ich einfach so als eine Aneinanderreihung von durchchoreografierten Standardsituationen, im vorab geplanten Spielzügen, in denen klar ist, wer bewegt sich wo, wer läuft wohin. Also wo es irgendwie, also aus meiner Laienperspektive von außen, es kann auch anders sein, keine Ahnung, ob es Relationism im American Football gibt, wo es wenig Spontanität gibt, sondern einfach klare Abläufe. Der wird versucht, du wirst aufgehalten, du legst von neuem los, so. Und das so ein bisschen fühlt sich also in manchen extremen Momenten die fußballerische Entwicklung auch gerade an. Also selbst bei flachen Abstößen, das ist ja auch eine Choreografie. Du legst vorher fest, wie wollen wir stehen, keine Ahnung, passt zum Torwart, wir haben eine flache 4, 2 davor, 4, 2, 4, unsere Idee ist, Ball geht da raus, der kommt entgegen, Klatschball auf den Sechser, was auch immer, das sind ja auch alles vorchoreografierte Abläufe und das ist so ein bisschen so ein Trend, den ich generell nicht so geil finde, wenn man das Gefühl hat, okay, hier wird einfach nur eine Reihe von im Vorfeld eingeübten Sequenzen abgespult. Zum expliziten Beispiel von dir mit dem Blocken des Torhüters im 5-Meter-Raum, ich finde, eine erste natürliche Gegenentwicklung gibt's bereits. Habe unter anderem auch in Teilen gesehen, so beim HSV gegen die Bayern, die dann teilweise bei Runenbällen, bei Eckbällen des FC Bayern so zwei Spieler recht weit vorne abgestellt haben, die so auf Konter lauern. Und dann kannst du entweder als Gegner sagen, okay, wir stellen die 1-gegen-1 zu. Oder, was auch viele machen, ist, das ist uns zu heiß, wir machen das mit einer Plus-1-Absicherung. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Gegner hast, der sagt, okay, wir stellen dann eine Plus-1-Absicherung, hast du schon mal eine Situation erzeugt, wo du mit zwei abgestellten Spielern für einen Konter drei gegnerische Gegenspieler oder gegnerische Spieler bindest. Und das bedeutet schon mal, dass du im Rest des Strafraums eine Überzahlsituation hast, erstens. Und zweitens, also je weniger einfach Körper, Spieler im Strafraum, 5-Meter-Raum sind, desto weniger kannst du den so vollstopfen und dann so vollpacken, dass es für den Torhüter auch vielleicht schwierig wird, rauszukommen, an den Ball zu kommen. Das heißt, so ein bisschen ist so eine Gegenreaktion jetzt schon, dass du über die Art und Weise, wie du halt eine Bedrohung im Konter, im Gegenangriff darstellst, den Strafraum so ein bisschen entschlackst, sag ich mal. Und dann würde ich das Ganze auch noch so ein bisschen seinen Lauf nehmen lassen wollen, weil ja, es ist ein auf jeden Fall krasses Element, man sieht das sehr häufig, damit werden, glaube ich, auch jetzt in der Champions League K.O.-Phase noch die ein oder anderen wichtigen Tore erzielt werden, aber es fühlt sich jetzt noch nicht so game-breaking an, wie zum Beispiel damals das Rückpassthema rund um die EM 92, als Dänemark ja ehrlicherweise wirklich perverses Zeitspiel betrieben hat, über den Rückpass, den dann Schmeichel aufgenommen hat, sich fallen gelassen hat und dann geht's weiter, also viel Zeit von der Uhr nehmen konnte, so fühlt es sich für mich noch nicht an und ich find's immer spannender, wenn der Sport erstmal aus sich selbst heraus versucht, eine Lösung zu kreieren und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn das so weitergeht, dass eine Folge davon sein wird, dass vielleicht nicht nächstes Jahr oder zwei, aber sukzessive gewisse Torhütertypen aussterben, dass so diese schlaksigen David De Geas, an denen nicht viel dran ist, dass die eher kleineren Jan Sommers, dass die irgendwann ja, Seltenheitswert haben werden, zur Vergangenheit gehören und dass dann Torhüter zunehmend eher aussehen wie so ein Vanja Milinkovic-Savic bei Neapel, der auch über 2 Meter groß ist, dass du einfach nach Torhütern gehst, die körperlich so stark sind, so groß sind, dass sie im Zweifelsfall eher in der Lage sind, sich dann, auch wenn sie belagert werden im 5-Meter-Raum, da durchzusetzen und auch bessere Chancen haben, eben an so einen Ball zu kommen und den rausfausten oder runterpflücken zu können. Und das würde ich gerne sehen, ob das der Trend ist, den man einschlägt. Deswegen, also ich würde es noch nicht regulieren, aber ich finde schon, dass die Torhüter so ein bisschen die Armensäue sind, was das Ergebnis davon angeht. Weil früher hatten die einfach in meinen Augen mehr Freiheiten, aus dem Fünfer raus oder rauszukommen und mit einer Radikalität Richtung Ball zu gehen, wo man sich auch als Angreifender und teilweise auch als Spieler aus demselben Team fragen musste, möchte ich da unbedingt im Weg stehen? Das gibt's irgendwie gefühlt nicht mehr so richtig. Und aktuell schwierige Zeiten auf jeden Fall für die Torhüter, die da oftmals schlecht aussehen, aber eigentlich auch wenig Handlungsspielraum haben, wenn du eben von mehreren Leuten gleichzeitig so geblockt wirst, dass du im Prinzip keine Chance hast, an den Ball zu kommen. So, zweite Frage. Alex F. 48-28. Moin Niklas, sind der FC St. Pauli und der 1. FC Heidenheim schon abgeschlagen und sollten für die Liga 2 planen oder gibt es noch Hoffnung? Was sind deiner Meinung nach die Gründe für die schlechte Saison und an welchen Stellschrauben könnten die beiden Vereine noch drehen, um vielleicht doch noch über den Strich zu kommen? In Klammern Stichwort Trainerwechsel. Liebe Grüße aus Tübingen. Da ist meine Frage. Tübingen, warum bist du so hügelig? Ich könnte die Frage ganz kurz machen und einfach nur, das machen wir jetzt trotzdem, die Marktwerttabelle der Bundesliga einblenden. Und da sehen wir auf Platz 18 Heidenheim, 63,5 Millionen Marktwert. Auf Platz 17 St. Pauli, 63,5 Millionen Marktwert. 3,5, wenn man ganz genau sein möchte. Und auf Platz 16 Union Berlin, 122,65 Millionen Marktwert. Und wenn zwischen Platz 17 und 16 das Doppelte liegt, dann ist das schon ein sehr weiter Weg für Heidenheim und St. Pauli, eben nicht einen von diesen beiden letzten Tabellenplätzen zu belegen. Und eigentlich die Anomalie war die Vorsaison und die Saison davor, in der Heidenheim ja sogar nach Europa kam. Das waren die so gesehen Betriebsunfälle, natürlich nicht aus Sicht dieser Mannschaften, aber rein von dem, was wahrscheinlich ist. Und dass die Mannschaften gerade dort stehen, wo sie stehen, ist halt ehrlicherweise eigentlich nur ein Abbild der Kräfteverhältnisse finanziell in der Bundesliga, die auch so ein bisschen so, also schon auch ein Closed Shop ist. Das stört uns alle nicht so sehr, solange die richtigen Mannschaften in dem Closed Shop sind. Einige sind da, die ich da nicht gern sehen würde, die müssen wir jetzt nicht thematisieren. Aber ja, als Aufsteiger, der nicht eigentlich nur ein verunglückter Bundesligist ist, wie Köln und Hamburg zum Beispiel, die wir hier ja schon direkt in anderen Sphären sehen, ist es schon schwer, sich in der Bundesliga nachhaltig zu etablieren. Trotzdem möchte ich noch mal ein bisschen ins Detail gehen und so auf ein paar andere Sachen gucken. Und da gibt es durchaus mit beiden Mannschaften oder zwischen beiden Mannschaften auch Parallelen, die man im Verbund besprechen könnte. Beide Teams haben individuelle Qualität im Bereich Dribbling 1 gegen 1 eingebüßt und nicht ersetzen können im Vergleich zur Vorsaison. Habe ich da mal die Zahlen mitgebracht aus den Spielzeiten 24-25 und aus 25-26. Lasst euch von den Zahlen, die da auf diesem blauen Feld stehen, nicht in die Irre führen, zumindest bei der ersten Nummer nicht, aber den Zahlen aus 24-25. Das ist die Tabellenposition der Vorsaison, also rein sportlich, aber nicht die Position im Liga-Vergleich Dribbling und 1 gegen 1. Da lag Heidenheim auf Platz 13 und St. Pauli, ehrlicherweise, wie es hier auch steht, auf Platz 14. In der aktuellen Saison liegen diese beiden Mannschaften auf 17 und 18 im Bundesliga-Vergleich, was Dribblings und 1 gegen 1 Situationen angeht. Mir geht es gar nicht so sehr um die Platzierung, sondern auch um die absoluten Zahlen. Da sehen wir nämlich ungefähr, also plus minus, dass diese beiden Teams pro 90 Minuten 5 Dribblings weniger versuchen, als das noch in der Vorsaison der Fall war. Wenn du diesen Dribblings eine ungefähre Erfolgsquote von 50% zuweist, die Erfolgsquote sehen wir rechts jeweils in den Zahlen, da sehen wir sogar, dass 50% eher noch konservativ kalkuliert sind, dann reden wir davon 2,5 erfolgreichen Dribblings, die du pro Spiel weniger machst. Das kannst du hochrechnen auf eine ganze Spielzeit, aka 34 Spieltage. Und dann reden wir plötzlich von 85 erfolgreichen Dribblings im Laufe einer Saison, die dir fehlen im Vergleich noch zur Spielzeit 24-25. Also bei Heidenheim, wenn man sogar auf die erste Bundesliga-Saison guckt, hatten sie noch 18,3 Dribblings pro 90 Minuten. Also da lag der Unterschied schon bei 7 Dribblings mehr. Und das dann hochzurechnen, bist du plötzlich nochmal in ganz, ganz anderen Sphären. Und was dir halt da verloren geht, sind zwei Dinge. Potenziell einfach spielentscheidende Momente. Zum Beispiel, wenn man auf die Art und Weise schaut, wie das zwischenzeitliche 2:1 für Heidenheim gegen den BVB entstanden ist. Das ist nur möglich, weil einer der wenigen Spieler in diesem Kader, die starke 1-gegen-1-Spieler sind, Ibrahimovic, die Leihgabe des FC Bayern, da einfach angezogen ist und ein Dribbling gestartet hat, das plötzlich eine super gefährliche, dynamische Spielsituation kreiert hat, aus der heraus dann eben Nihus dieses 2:1 macht. Das ist das eine. Aber wann ziehst du Foulspiele? Im Regelfall zielst du Foulspiele, wenn du ins Dribbling gehst, in 1-gegen-1-Situationen gehst. Und Fouls in Strafraumnähe geben einer Mannschaft halt potenziell gefährliche Standardsituationen. Und wir haben eben darüber gesprochen, dass Standards vor allem ein Thema sind, das Underdogs für sich früh maximiert haben. Und Heidenheim hat das ja auch in ihrer ersten Bundesliga-Saison wirklich also auf einem Level gemacht. Die waren eine, glaube ich, der 5 standardstärksten Mannschaften der Bundesliga in dieser Kombination. Jan-Niklas Beste und Tim Kleindienst. Und deswegen auch die gehen dir verloren. Potenziell vielversprechende, ruhende Bälle. Das heißt, das Dribbling an sich kreiert vielleicht nicht aus sich selbst heraus das Tor, aber es kreiert vielleicht eine Situation, aus der du heraus ein Tor erzielen kannst. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, das auch bei St. Pauli existiert. Da habe ich mal reingeschaut. Die 5 besten Dribbler bei St. Pauli, was erfolgreiche Dribblings angeht, die Zahlen kommen jetzt aus unserem Statistikportal X-Value. Der Vorsaison waren Afolayan, Gilavogi, Elias Saad, Noah Weishaupt, Philipp Treu. Was fällt auf? Das sind 5 Spieler, die jetzt auch im Winter ist ja Afolayan zu Blackburn gewechselt, hat aber auch in der Saison sportlich keine große Rolle gespielt. Alle 5 Spieler, die zu den besten Dribblern der Vorsaison gehörten oder die 5 besten Dribbler der Vorsaison waren, sind nicht mehr da. Die sind alle weg und deren Level hat man nicht ansatzweise kompensieren können. Die Zahlen der aktuell 5 besten Dribbler sind natürlich per se schon mal niedriger, weil einfach weniger Spiele gespielt sind, aber da sehen wir zum Beispiel mit Pürker, mit Smith, 2 Verteidiger, einen Innenverteidiger, der sich fairerweise auch viel ins Mittelfeld bewegt und dort auch Einschalter im Offensivspiel, ein Außenverteidiger und mit Fujita noch ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler, aber eben nicht so sehr die offensiven Kräfte. Und der FC St. Pauli hat in meinen Augen im Sommer einen Kaderplanungs-Gamble gemacht, der bisher einfach nicht aufgegangen ist. Aus einem NDR-Artikel im Sommer zitiere ich mal Folgendes. Mehr Tempo, mehr Wucht, direktes Spiel in die Spitze. Dies waren Parameter, nach denen Sportchef Andreas Bornemann und Blessin die Neuzugänge ausgewählt haben. Das heißt, mehr Vertikalität, noch mehr ins Umschaltspiel reinlehnen, auf Geschwindigkeit gehen und darin eben sein Glück suchen. Da reden wir von Spielern wie Martin Kaas, wie ein Hutonji, Pereira Lage oder auch jetzt hier ein Ricky Jade Jones, die vor allem das Prädikat Geschwindigkeit haben. Martin Kaas kann auch mitspielen, das können andere natürlich auch situativ auch, aber ich würde schon sagen, dass die meisten von diesen Namen vor allem eben ihre Geschwindigkeit auszeichnen als Merkmal. Und das hat man halt trotz allem nicht auf dem Level auf die Straße bringen können, wie man es sich vielleicht bisher erhofft hat. Hutonji ist, glaube ich, sogar Top-Torschütze mit seinen 4 Toren, aber trotzdem. In 24-25 war St. Pauli laut WhoScored mit 5 Kontertoren auf Platz 8 im Liga-Vergleich, was Tore nach Kontern angeht. Aktuell haben sie laut WhoScored gerade mal ein Tor nach einem Konter erzielt und stehen da im Liga-Vergleich auf Platz 17. Das heißt, trotz der Tatsache, dass man Spieler geholt hat, die eher darauf ausgelegt sind, im Umschaltspiel, im Konterspiel ihre Stärken ausspielen zu können, hat man das noch nicht im Endprodukt sichtbar in mehr Tore, zum Beispiel nach Kontersituationen, ummünzen können. Dann gibt es auch personelle Probleme, die man ansprechen muss. Kapitän Jackson Irvine, der hat zwar mehrere Tore liegen gelassen in der abgelaufenen Saison, aber er hat eben auch 6 Tore vorbereitet, stand in 29 von 34 Spielen in der Startelf. Bislang waren es gerade mal 5 Startelf-Einsätze, ich glaube 500 Minuten Spielzeit knapp in der Bundesliga und noch keine einzige Torbeteiligung. Das ist ein Level an Qualität, an Qualitätsverlust. Das kann St. Pauli mit diesem Kader aus sich selbst heraus nicht auffangen. Innenverteidiger Nemetz stand in der Vorsaison ab Spieltag 11 bis Spieltag 34 in allen Spielen in der Startelf. Der hat in der Bundesliga verletzungsbedingt noch keine einzige Minute gespielt. Auch das ist ein Qualitätsverlust, der für St. Pauli mit deren Mitteln und deren Kader einfach schwer aufzufangen ist. Und dann ist noch ein weiterer Aspekt wichtig. St. Pauli hat ja in der letzten Saison rein nach Gegentoren die zweitbeste Defensive der Bundesliga gestellt. Das lag aber auch an einer extremen Overperformance. Sie waren in der erwartete Gegentore-Tabelle, also erwartete Gegentore, expected goals against, auch ordentlich für den Aufsteiger, Platz 11, Aber Fakt ist, sie haben 10 Gegentore weniger kassiert als erwartet. Das lag vor allem an den starken Leistungen von Vasi in der Vorsaison, die er in der aktuellen Saison nicht so sehr bestätigen kann oder konnte. Bei erwarteten Gegentoren liegen sie aktuell auf Platz 13. Das ist gar nicht so weit weg von der Vorsaison, auch in Zahlen nicht. 1,5 erwartete Gegentore pro Spiel in 24-25 versus 1,7 aktuell in 25-26. Da reden wir, wenn du es auf eine Saison hochrechnest, von 7 erwarteten Gegentoren mehr. Das ist nicht nichts, aber es ist auch nicht megamäßig eklatant. Und ja, diese Overperformance, die es dann in der Vorsaison gab, dank auch Vasi, die gibt's eben aktuell nicht mehr. Und gleichzeitig bist du am offensiven Ende eben nicht irgendwie so nennenswert besser geworden, dass du das auf irgendeine Art und Weise kompensieren könntest. Und dementsprechend stehst du eben aktuell so da, wie du dastehst. Heidenheim, habe ich einen anderen Punkt, den ich gerne machen würde. Heidenheim ist seit ihrem Aufstiegsjahr 23-24 in der Bundesliga eine der für mich am konsequentesten Mann gegen Mann verteidigenden Mannschaften der Bundesliga gewesen. Und das zu einer Zeit, wo der Trend gerade losging, würde ich sagen. Für mich ehrlicherweise ein Trendsetter im Kontext Mann gegen Mann Spiel gegen den Ball war Thomas Reis mit dem VfL Bochum in der Bundesliga. Da war das noch nicht so en vogue, auch in den Spitzenmannschaften nicht. Und da war Thomas Reis jemand, der das beim VfL Bochum schon sehr konsequent gelebt hat, was ja auch dann von Thomas Letsch unter anderem auch fortgeführt worden ist über weite Strecken. Jedenfalls Heidenheim für mich auch eine sehr stark mannorientiert verteidigende Mannschaft, schon immer gewesen seit ihrem Aufstieg. Und die meisten Teams, selbst die, die hoch mannorientiert anlaufen, fallen dann, wenn das Pressing nicht greift, nicht funktioniert, früher oder später in ein raumorientiertes Verteidigen zurück. Also in irgendwie, was weiß ich, in eine 4-4-2-Ordnung, in der dann eher raumorientiert verschoben wird. Und ich finde, Heidenheim ist sogar so weit gegangen, selbst in der eigenen Hälfte dann teilweise immer noch recht stark mit gegnerischem Mannbezug zu verteidigen, wie es die Bayern ja aktuell immer noch machen auch oder aktuell am radikalsten wahrscheinlich machen in der Bundesliga. Und das Problem ist, in meinen Augen, die Bundesliga hat sich aber seit 23-24 verändert. Und wo damals noch viele Teams ratlos davor standen, wenn sie von Teams so radikal mannorientiert zugestellt wurden, finden Mannschaften immer besser Lösungen. Das exemplarische Spiel, in dem ich diese Beobachtung zum ersten Mal auch im Podcast, glaube ich, angesprochen habe, war, als Gladbach-Heidenheim relativ problemlos zerlegt hat auswärts. Aber wenn du dir jetzt anschaust, selbst der HSV als Aufsteiger ist mittlerweile in der Lage, die Mannorientierung des FC Bayern gewinnbringend für sich zu nutzen und zu inszenieren und dann Kontexte zu kreieren, in denen plötzlich ein Lokonga in letzter Linie gegen Lennart Kahl bei einem langen Ball im Duell steht, in dem im Kontext vom 2-2 von Vuškovic im Strafraum von Serge Gnabry verteidigt wird. Also Mannschaften werden einfach besser darin, diese Mannorientiertheit des Gegners im Zweifelsfall sogar für sich nutzen zu können. Und ich glaube, dass einfach dieser Heidenheimer Ansatz, den sie auch immer noch spielen, vielleicht weniger als damals noch, dass der einfach nicht mehr so greift. Und das sieht man auch, wenn man sich zum Beispiel die Pressingzahlen von Heidenheim in 23-24 anguckt, wo sie Europapokal erreicht haben, mit 25-26 vergleicht. Wo sie da im Liga-Vergleich stehen, ist gar nicht so wichtig, aber wenn wir auf die Zahlen schauen, sehen wir, dass sie in absoluten Zahlen überall schlechter geworden sind. Sie lassen mehr gegnerische Pässe zu, bis sie das Ganze in irgendeiner Form mit der ersten Defensivaktion unterbrechen. Das war mal 14,86, jetzt sind es 17,45. Die Build-Up-Disruption, also wie sehr verändert sich die Passquote des Gegners im Vergleich zu deren Durchschnitt, wenn sie gegen dich spielen, das hat sich auch zum Negativen verändert. Dasselbe gilt für Intensität und Effizienz des Gegenpressings, heißt in allen Bereichen bist du eigentlich schlechter geworden. Und das ist natürlich ein Thema, das sich auf jeden Fall durchzieht und das auf jeden Fall zeigt, dass dieser Ansatz nicht mehr mit derselben Effizienz greift, wie er es schon mal getan hat. Dein letzter Punkt, der letzte Teil deiner Frage war, ob ein Trainerwechsel Sinn machen würde. Meiner Meinung nach in beiden Fällen ist meine Antwort nein. Es kann immer einen Punkt geben, wo losgelöst vom Sportlichen das Ganze so schlecht ist oder dass das Binnenverhältnis zwischen Mannschaft und Trainer so schlecht ist, dass du einfach sagen musst, okay, es geht nicht weiter. Aber wenn das nicht der Fall ist, bin ich der Meinung, Heidenheim mit Frank Schmidt, aber auch St. Pauli mit Blessin haben gemessen an ihren Teams und ihren Verhältnissen jetzt schon überdurchschnittliche Trainer. Und es ist nicht Trainerschuld, dass die Mannschaften da stehen, wo sie aktuell stehen. Deswegen in der Tendenz würde ich ja sagen, auf Gedeih und Verderb mit diesen beiden Trainern durchziehen. Und ich glaube, also es ist noch was zu gehen. Beide werden noch ihre Spiele hier und da gewinnen. Mein Bauchgefühl ist jetzt aktuell, am Ende werden sowohl St. Pauli als auch Heidenheim runtergehen, weil das der natürliche Lauf der Dinge ist. Und ich nicht glaube, dass sie in den Kadern aktuell Spieler haben, die so überdurchschnittlich gut für die Verhältnisse dieser Mannschaften sind, dass sie diesen Lauf der Dinge aufhalten können. Deswegen, also ich glaube, am Ende werden Heidenheim und St. Pauli aus deren Sicht leider beide absteigen. So viel dazu. Why wie YouTube. Gute Niklas, nenne für jede Top-5-Liga das Spiel, auf das du dich in der Saison am meisten freust. Gerne auch Honorable Mentions. Herzliche Grüße aus Trier, herzliche Grüße nach Trier zurück. Ich habe es einfach mal folgendermaßen gemacht. Ich habe die Ligue 1 gestrichen, weil ich kann nicht mit Ernsthaftigkeit sagen, dass es irgendein Ligue-1-Spiel gibt, auf das ich mich in dieser Saison noch freue. Und habe dann deswegen die Ligue 1 stattdessen mit der zweiten Bundesliga ersetzt. Wir starten aber rein mit der ersten Bundesliga. Und das Spiel, auf das ich mich am meisten freue, das steigt am 24. Spieltag. Ich glaube, am 28. Februar wird das gespielt. Und lautet Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Es kann sein, dass wenn der Tag gekommen ist, dass es dann schon gar keinen Grund mehr dafür gibt, sich auf das Spiel zu freuen, weil vielleicht Dortmund auf dem Weg dahin gegen Wolfsburg, Mainz oder Leipzig Punkte gelassen hat, die der FC Bayern nicht gelassen hat, dass es keine 6-Punkte-Lücke mehr ist, sondern was weiß ich, eine 8-, 9- oder 10-Punkte-Lücke und dann das Spiel eh schon wieder an Bedeutung verloren hat. Und es kann auch sein, dass ich nach den 90 Minuten denke, worauf hast du dich eigentlich gefreut, weil der FC Bayern irgendwie erwartungsgemäß dann doch in Dortmund 3-0, 4-0 gewonnen hat, wie sie es gerne mal tun, wenn dieses Spiel ansteht. Aber aktuell sind es 6 Punkte und es gibt ein Szenario, wenn der BVB seine Hausaufgaben macht, dass es bei einem Sieg 3 Punkte oder sogar weniger sein könnten. Und das finde ich in der Bundesliga-Saison, die sich lange Zeit komplett entschieden angefühlt hat und es eigentlich auch immer noch tut, eigentlich eine ganz schöne Aussicht. Und deswegen freue ich mich am meisten auf diese Partie. Premier League, auch da gibt es nicht viele Spiele, die für mich irgendeine Form von Bedeutung hätten. Am ehesten würde ich mich freuen auf den 27. Spieltag, der auch diesen Monat schon ansteht. Mir geht das alles recht schnell. 22. Februar, die Spurs gegen den FC Arsenal. Und da freue ich mich einzig allein aus dem Grund drauf, dass die Spurs dann am besten waren unter Thomas Frank, wenn sie Underdog-Fußball spielen konnten. Jetzt ja auch zum Beispiel beim 2-2 gegen City auch einen der ärgsten Verfolger von Arsenal geärgert und dafür gesorgt, dass die ihren Punktevorsprung wieder ausbauen konnten. Also ich würde gerne, ich glaube nicht dran, ich glaube, die werden Meister, es fühlt sich nicht vermeidlich an, aber ich würde mich sehr freuen, wenn es irgendwie möglich wäre, den FC Arsenal als Meister zu verhindern. Das würde mir ganz viel geben, also ganz viel ist falsch gesagt, am Ende hat es auf mein eigenes Leben und auf meinen Alltag null Einfluss, aber aus einer Schadenfreude heraus fände ich es sehr schön, wenn Arsenal nicht Meister werden würde und wenn die Spurs dazu mit einem Heimsieg beitragen könnten, fände ich das persönlich auch sehr, sehr geil. La Liga kann es nur eine Antwort geben. 35. Spieltag, das ist geil, dass es so spät in der Saison ist, weil aktuell ist es ja ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen in der Meisterschaft, trotz aller Nebengeräusche in Madrid, denen sich da Barcelona und Real liefern. Und wenn das so bleiben sollte, steigt dann einfach am 35. Spieltag, also kurz vor Saisonende, der Klassiko. Ja, also aktuell trennt diese beiden Mannschaften einfach 1 Punkt, das ist nicht wahnsinnig viel. Und ein möglicherweise meisterschaftsentscheidender Klassiko am 35. Spieltag, dem könnte ich auf jeden Fall etwas abgewinnen. Serie A, 28. Spieltag, 8. März. Also ob das dann der finale Termin ist, weiß ich noch gar nicht. Bei Real und Barca übrigens auch nicht. Milan gegen Inter. Mein Gefühl ist, dass Inter Meister wird. Die sind in meinen Augen die von ihrer Anlage her beste Mannschaft der Serie A. Aber sie waren das auch schon mal in Jahren, wo sie nicht Meister geworden sind. Als Milan den letzten Scudetto gewonnen hat, würde ich auch sagen, dass eigentlich in der Gesamtqualität Inter die bessere Mannschaft war. Das ist ja am Ende nicht immer ausschlaggebend. Und wenn ich einer Mannschaft in der Serie A aktuell zutrauen würde, das Ding Inter streitig zu machen, dann eben dem Stadtrivalen trainiert von Max Allegri. Und deswegen, sie haben ja auch das erste Derby in der Serie A, das Hinspiel bereits gewonnen. Und am 8. März, glaube ich, ist da ordentlich Feuer drauf. Und deswegen würde ich mich darauf auf jeden Fall auch freuen. Und dann final, zweite Bundesliga. Eine Partie, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel Sinn macht für die meisten Leute. 28. Spieltag, 5. April, Lautern gegen Düsseldorf. Und das sage ich, weil das das Osterwochenende ist und an diesem Osterwochenende werde ich höchstwahrscheinlich mit Frau und mit Kind zu meinen Eltern fahren für ein paar Tage, für vielleicht so 4-5 Tage sogar, also länger als ein normales Wochenende. Und vielleicht kann ich das endlich mal wieder verbinden mit einem Besuch auf dem Betze. Das fände ich sehr geil, weil ich muss ehrlich sagen, ich war Jahre Jahre nicht mehr im Stadion beim FCK. Und das würde ich gerne nochmal ändern. Und das ist der Spieltag in dieser Saison, wo ich noch die größten Chancen dafür sehe. Also von daher ist es auch mit einer persönlichen Hoffnung für mich verbunden. Und deswegen habe ich dieses Spiel auch hier reingepackt. Servus, sagt JJNL3SJ. Nachdem kein Derby-Sieg von Bochum hat man unter Rösler in der Liga erst ein Spiel verloren und steht in der Rösler-Tabelle auf Platz 1. Viele spannende junge Spieler und eine deutlich stabilisierte Defensive. Bäuerchen. Geht von Bochum noch was nach oben oder ist der Blick der Verantwortlichen in Richtung untere Tabellenhälfte weiterhin gerechtfertigt? Gerne damit auch eine Einordnung zu Schalkes aktueller Situation nach dem Spiel. Ganz liebe Grüße aus der lebenswertesten Stadt des Ruhrgebiets. Also, ob ich viel über Schalke reden werde, kann ich nicht sagen, aber ich habe mich mal in das Thema VfL Bochum reingegraben und habe den VfL Bochum auch unter Rösler, also Minimum 3 Spiele auf jeden Fall in voller Länge gesehen. Also bin da durchaus in der Lage, glaube ich, auch auf meinem Eye-Test basierend ein Urteil abzugeben. Und wir gucken mal rein. Der VfL Bochum unter Uwe Rösler, den ich schon mal, das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung, super sympathisch finde. Ich mochte den damals schon als Trainer von Fortuna Düsseldorf und ich finde ihn auch nach wie vor sehr, sehr sympathisch. Und ich finde gerade diese Sprachkombination aus hörbarem Osteinschlag und dann teilweise aber auch englischer Fußballvokabeln aufgrund der Tatsache, dass er auch ja mehrere Jahre auf der Insel gearbeitet hat, finde ich sehr, sehr charmant. Man kann festhalten, sie sind sehr schwer zu schlagen. Hast du schon angesprochen, 6 Siege, 5 Unentschieden und nur eine einzige Niederlage im Ligabetrieb. Und das war die gegen Dynamo Dresden. Das ist schon echt stark. Also das ist eine super gute Bilanz. Und dementsprechend in der von dir angesprochenen Rösler-Tabelle auch auf Platz 1. Die Rösler-Tabelle sehen wir hier nochmal eingeblendet. Liegt, glaube ich, auch daran, also weil eine Mannschaft, die nur die Hälfte ihrer Spiele gewinnt und dann in diesem Kontext trotzdem auf Platz 1 steht, ist schon auffällig, liegt, glaube ich, daran, dass keine der anderen Mannschaften so richtig dauerhaft überzeugend ist. Also sieht man ja auch daran, kein Team hat da einen Punkteschnitt von 2 oder mehr, also alles unter 2 ist da der Punkteschnitt. Ist, glaube ich, in der zweiten Liga auch nicht so unüblich, weil das Leistungsniveau einfach dichter ist. Hast du öfters mal Mannschaften, die am Ende auch aufsteigen und unter 68 Punkte holen, was ja die Punktemarke wäre, um einen Zweierschnitt zu haben. Aber schon auch eine kleine, in einer kleinen bisschen auffällig, so würde ich es, glaube ich, formulieren. Es ist ein bisschen schwer, die Statistiken über den VfL Bochum richtig zu interpretieren, weil sie eben dadurch auch mit beeinflusst und verzerrt werden, dass 8 von den bisher gespielten Spieltagen eben noch unter einem anderen Trainer stattgefunden haben und dementsprechend auch da andere Zahlen entstanden sind, für die Uwe Rösler selber ja nicht verantwortlich ist. Unter Rösler jedenfalls 11 Gegentore in 12 Ligaspielen, davor haben sie 14 Gegentore in 8 kassiert, also wie du schon angerissen hast, kann man auf jeden Fall von einer stabilisierten Defensive sprechen, auch wenn die, Defensivstatistiken insgesamt gar nicht so berauschend aussehen, teilweise sogar eher noch unterdurchschnittlich sind. Wie gesagt, da kann natürlich auch eine Färbung mit reinspielen aus den Zahlen, die es noch vorher unter anderem Dieter Hecking zu sehen gab. Ein Faktor, der auf jeden Fall einfach nur auf eine Person zurückzuführen ist, ist Timo Horn, der im Tor des VfL Bochum einfach eine herausragend gute Saison spielt. Das ist der Keeper in der zweiten Bundesliga, der mit Abstand die meisten Tore verhindert hat. Das ist ja oftmals einfach nur eine schnöde Gegenrechnung von tatsächlich kassierten Gegentoren zu erwarteten Gegentoren. Und da kommt eben in der Rechnung raus, dass Timo Horn beinahe 11 Gegentore weniger kassiert hat, als statistisch erwartbar gewesen wären. Das ist eben einfach auch bockstark und er zeigt eben auch ein ums andere Mal einfach sehr, sehr starke Leistungen. Wenn auch nicht immer stabil, steht die Defensivreihe relativ tief, 33,8 Meter. Platz 12 ist das im Ligavergleich eher ein abwartenderes Mittelfeldpressing aus dem 4-2-3-1 heraus. Und unabhängig davon, ob die Defensive jetzt per se so viel besser steht, ist die tiefe Positionierung oder die tiefere Positionierung einfach eine gute Sache. Weil wenn du tiefer stehst, kommt dein Gegner wahrscheinlich mit Ball schon mal grundsätzlich ein bisschen höher, heißt mehr Raum in dessen Rücken und das ist genau der Raum, in den der VfL Bochum kommen möchte. Es ist eine Mannschaft, die sehr gefährlich im Konterspiel ist. Platz 2 für XG nach Kontern, also eine Mannschaft, die im Umschaltspiel genau da eben ihre Stärken ausspielen kann. Die Spielweise generell ist einfach sehr, sehr direkt, sehr vertikal. Wir sehen also den zweithöchsten Anteil an Torwartabschlägen, die lang geschlagen werden, spielen die zweitwenigsten Pässe pro Partie insgesamt. Also da geht es einfach sehr darum, sehr direkt in die Spitze zu kommen. Und das tun sie unter anderem, indem sie als Zielspieler Philipp Hofmann suchen, der sich gerne mal in den Halbräumen positioniert. Das sehen wir auch sehr gut an seiner persönlichen Heatmap und da eben die hohen Bälle festmacht. Er ist der Spieler mit den viertmeisten gewonnenen Kopfballduellen in der zweiten Bundesliga insgesamt. Also inkludiert unter anderem eben auch die Verteidiger, die ja auch gerne mal in vielen Kopfballduellen involviert sind. Sehen wir hier unter anderem auch beim Kollegen Katic von Schalke 04, der da mit großem Abstand auf Platz 1 steht. Aber ja, Hofmann auf jeden Fall in sehr, sehr viele Kopfballduelle involviert, weil sie ihn eben über die langen Bälle suchen, damit er die Bälle festmachen kann. Und dann wird dann eben auch gerne in diesen Umschaltsituationen, wo die Räume groß werden, die wirklich für die Zweitliga-Verhältnisse beachtliche Qualität der jungen Spieler in Szene gesetzt. Kiel Wettjen, Francis Onyeka, Farid Alfa-Ruprecht, Kajetan Lenz, Kaspar Kuscherski, also wirklich einfach viele talentierte junge Spieler, die dann eben auch ihre Qualitäten im Angriffsdrittel zur Geltung bringen. Was da halt ein bisschen schade ist, ist, dass einige von den Namen natürlich so geborgter Erfolg sind, ne? Also der VfL Bochum hat auch tolle Talente in den eigenen Reihen. Ich glaube, das Größte, was man da aktuell nennen muss, ist Kajetan Lenz. Mal gucken, wie lange der noch da ist. Leider ist ja aktuell so, wenn du ein Talent auf dem Level bist, dann ist der Weg zu einem anderen Verein, zu einem höher spielenden Verein leider nicht mehr ganz so weit und die Zeit, die solche Spieler bei Vereinen wie VfL Bochum bleiben, auch nicht mehr ganz so lang. Leandro Morgalla ist eine Leihgabe, auf die du eine Kaufoption hast und dementsprechend dann auch, das ist eine Entwicklung, die du dir irgendwann selber finanziell oder sportlich entlohnen lassen kannst. Aber ja, Spieler wie Kiel Wettjen, wie Onyeka, wie ein Farid Alfa-Ruprecht, die werden natürlich alle zu ihren Stammvereinen zurückkehren. Das heißt, das ist nur temporär, dass man diese Jungs genießen kann. Gerade Francis Onyeka finde ich fantastisch. Ich finde vor allem auch spannend, dass der unter Rösler teilweise ja auch dann im Sturmzentrum nominell gespielt hat und so eine Art falsche Neun gespielt hat und das auch, finde ich, sehr gut gemacht hat. Das ist ein guter Verbindungsspieler, so würde ich sagen. Jemand, der sich gut fallen lassen kann, der sehr sauber in seiner Technik ist und dann auch Bälle gut festmachen, weiterleiten kann, aber diese Position eben auch spielen kann, weil er trotz seiner gerade immer noch erst 18 Jahre körperlich in einer guten Verfassung ist, ein relativ großer Spieler ist. Freue mich auch darauf, dann den zukünftig wahrscheinlich auch in Leverkusen spielen zu sehen, weil einfach ein sehr talentierter, sehr hochbegabter Junge. Aber weiter im Text VfL Bochum. Also dieser Aspekt, dass sie eher tief stehen, tief verstehen, das spiegelt sich auch in ihren Ballbesitzwerten wider. Wenn man mal die Ballbesitzwerte von Bochum in allen Spielen unter Rösler durchgeht, der niedrigste, den gab es gegen den VfB Stuttgart im Pokal mit gerade mal 24%, aber es gab nur zwei Spiele, in denen Bochum mehr den Ball hatte als der Gegner. Das war gegen Darmstadt, das ging 3-3 aus und bei der einzigen Niederlage in der zweiten Bundesliga beim 1-2 gegen Dresden. Man muss halt sagen, Bochum hat oftmals, ja unter anderem auch gegen Schalke, früh geführt und eine frühe Führung lädt natürlich die führende Mannschaft dazu ein, abwartender zu spielen, die andere Mannschaft mit fortgeschrittenem Spielverlauf dazu ein, mehr zu probieren, mehr vom Ball haben zu wollen. Das heißt, teilweise sind so Ballbesitzdynamiken auch nicht immer ein Spiegelbild von taktischen Ansätzen, sondern auch von Spielverläufen. Aber ich würde schon sagen, dass bei den Zahlen, die man hier sieht, die sind ja auch teilweise nicht mal in der Nähe von irgendwie 50%, teilweise auch deutlich unter 40%, dass es schon einfach auch Teil der Idee ist, weniger den Ball zu haben. Aber mit dem Ball, den man dann hat, weiß man schon, was anzufangen. Ich finde, wenn das Verhältnis Ballbesitz zu Vieltilt, also Ballbesitz zu Ballbesitz im Angriffsdrittel, so ist, dass du mehr Vieltilt als Ballbesitz hast, ist es immer schon mal ein guter, positiver Indikator. Und der Vieltilt vom VfL Bochum liegt bei 49%. Das heißt, dass legt schon mal nahe, dass du da einfach mit deinem Ballbesitz relativ effizient umgehst und den Ballbesitz, den du hast, auch in den Zonen hast oder tendenziell mehr in den Zonen hast, wo es auch wichtig ist. Also die, wenn sie den Ball haben, dann wissen sie, was damit anzufangen. Wie gesagt, also Abriss der Spielweise, wenig Ballbesitz, lange Bälle, zweite Bälle, Flanken und dann eben auch relativ viele Tore an beiden Enden. Also bei Bochum-Spielen geht's munter hin und her. Ich glaube nicht, dass der VfL Bochum nach unten gucken muss. Davon gehe ich ganz und gar nicht aus. Die Kaderqualität ist alleine schon aufgrund der Leihspieler von anderen Vereinen dafür einfach viel zu gut. Man steht aktuell auf Platz 8 mit 26 Punkten. Es sind halt trotzdem 12 Punkte nach oben auf Platz 3. Wir haben eben angesprochen, dass die in der Rösler-Tabelle auf 1 sind. Vielleicht auch daran liegt, dass da oben keine Mannschaft dabei ist, die so richtig wegzieht, die so richtig konstant punktet. Aber ich glaube, der Weg wird zu weit sein. Aber ich traue Uwe Rösler zu, auch mit Blick auf die kommende Spielzeit eine Mannschaft zu basteln, die dann nicht erst in die oberen Tabellengefilde vorstoßen muss, sondern schon von Anfang an dort oben mitspielt. Natürlich auch eine Frage, wie kriegst du dann eben den qualitativen Verlust der Leihspieler, die dann nicht mehr da sein werden, ersetzt? Höchstwahrscheinlich sind die dann nicht mehr da. Aber ja, ich glaube, für diese Saison wird es nicht mehr nach unten gehen. Der Abstand ist jetzt zwar nur 6 Punkte auf die Relegation, aber wie gesagt, ich halte die Mannschaft für zu gut, ich halte den Trainer für zu gut und das im Verbund sowieso auch und das ganze positive Momentum. Das ist alles viel zu viele gute Signale, dass es nochmal ernsthaft eng werden würde. Aber ich glaube einfach, dass die Lücke jetzt schon zu groß geworden ist, um ernsthaft noch davon auszugehen, dass sie in 14 Spieltagen eine Lücke von 12 Punkten nach oben noch schließen können. Das glaube ich ehrlicherweise nicht mehr. Du hast ja nochmal um eine Schalke-Einordnung gebeten. Hat sich abgezeichnet, das habe ich auch schon im Podcast gesagt, dass ich fand, dass sie selbst im Spiel gegen Lautern, wo sie 2 Tore gemacht haben, dass sie in allen 3 Spielen, die sie 2026 gespielt haben, ich habe alle 3 Spiele auch gesehen, gegen Hertha, gegen Lautern und gegen Bochum, unheimlich harmlos offensiv gewesen sind und dass die stabile, gute Defensive, dass die Standardstärke vieles kaschieren kann, aber nicht, wenn du nicht in der Lage bist, vorne was zu kreieren und im Angriffsspiel auf dem Niveau von der Mannschaft agierst, die diesbezüglich ins untere Tabellendrittel gehört. Das kann gereichen zu einer guten Saison. Die Aufstiegsambition ist ja auch erst entstanden über den unerwarteten Erfolg. Deswegen möchte ich da jetzt auch nicht zu kritisch sein, aber ich glaube, du musst zwingend mit Ball besser werden und ich würde die Transfers, die Schalke unter anderem mit einem Ljubicic auch getätigt hat diesen Winter, auch so lesen, dass sie auch im Personal sich die Chance geben wollen, mit Ball besser Fußball zu spielen. So viel dazu. Weiter geht's im Text dieses Frag Calcio. Oh, vor der Frage muss ich noch ein bisschen Wasser trinken. Einen Moment. Das ist eine Frage, da muss man ausholen. Da muss man eine trockene oder keine trockene Kehle haben. Flo! FCB aus dem Discord. Ter Stegen hat sich schon wieder verletzt. Völlig unangebracht. Weil es ist echt, in meinen Augen ist einfach tragisch und im fußballerischen Sinne traurig. Die WM ist wohl in Gefahr, inklusive Leihabbruch von Girona steht im Raum. Sollte der DFB endlich den nächsten Schritt gehen und Ter Stegen aus dem Kreise des DFB entfernen? Mit Baumann hat man einen erfahrenen Keeper, Nübel ist im besten Alter und Atubolu, Backhaus und Obis stehen eigentlich als Keeper schon in den Startlöchern, die spätestens in der neuen Saison Anspruch haben werden, langfristig ins DFB-Tor zu wollen oder das Potenzial zumindest dafür mitbringen. Grüße aus der Goi-Bodenstadt. Ja, ja, die kennen wir alle, ne? Also, erstmal muss ich dir sagen, Flo, ich finde die Formulierung aus dem Kreise des DFB entfernen ein bisschen hart. Es gab ein paar andere im Laufe der Jahre, die hat man durchaus aus dem Kreise des DFB entfernen können, auch mit dem, was man im Nachgang teilweise über sie herausgefunden hat. Aber, also, bei Ter Stegen, er muss nicht entfernt werden, aber ich sag Folgendes, es ist vorbei. Ja, ich weiß, das war eine geile Zeit, das war nicht mal eine geile Zeit, aber es ist vorbei. Und je früher man das Ganze auch öffentlich klarstellt und offiziell macht, desto besser ist es, glaube ich, für alle Beteiligten. Umso eher er geht, umso leichter wird es für ihn und auch für alle anderen. Jetzt aber Schluss mit diesen Deutschpop-Anspielungen. Nico, wir haben gestern schon im Studio, oder wenn das Video rauskommt, vorgestern, also am Montag schon im Studio, auch über die Situation von Ter Stegen gesprochen. Und ich finde, Nico hat dafür eine ganz schöne Formulierung gewählt. Er hat gesagt, das ist so, als würde man jemandem dabei zugucken, wie er einem Traum hinterherjagt, der eigentlich schon vor einigen Jahren gestorben ist. Und das, finde ich, trifft das sehr, sehr gut. Und das macht es auch auf eine Art und Weise tragisch, traurig, also traurig, sagt der Rheinländer mir, um mal meinen inneren Max Hopp zu kanalisieren. Ich kann deswegen der Stegens Schmerz auch gut nachempfinden. Auch ich habe ja letzten Sommer noch mal versucht, die Fußballschuhe im Verein zu schnüren und musste dann einsehen, dass es ein paar Züge im Leben gibt, wenn die einmal abgefahren sind, dann kommen die nicht mehr wieder. Und das ist einer davon. Also auch ich habe diesen Traum gehabt und musste anerkennen, der ist schon vor Jahren gestorben. Und aber nee, im Ernst, dass du in deiner Karriere 8 Saisons lang Stammtorhüter beim FC Barcelona, einem der größten Fußballvereine der Welt bist, 8 Jahre Stammkeeper in Barcelona, mehrere spanische Meisterschaften gewinnst, dass du zwar nicht Stammkeeper in der Liga warst, aber Stammtorhüter bei einem Champions-League-Sieg 2014-15, meine ich doch zumindest, dass das Ter Stegen war, der da im Tor stand, als die Regelung, glaube ich, noch war, dass er sich mit hier Kollege Bravo in der Liga abgewechselt hat oder in der Liga war der Chilene im Tor und Ter Stegen in der Champions League. Wenn du das als Vita hast und du nicht mal in der Nähe davon warst, auch nur eine einzige WM oder EM als Stammtorhüter zu spielen, hast du einfach historisches Pech gehabt. Ist einfach sau ärgerlich, dass du dir die Ära teilen musstest mit, ja, das kann man diskutieren, aber einem der auf jeden Fall mal drei besten Keeper aller Zeiten, manche würden sogar sagen, der beste Torhüter aller Zeiten, Manuel Neuer. Ist einfach super viel Pech dabei, ist im deutschen Kontext nicht das erste Mal, also wir hatten ja auch mit Jens Lehmann und Oliver Kahn zeitweise zwei überragende Keeper, aber ich finde hier im Fall von Manuel Neuer ist es nochmal extremer. Kahn, Lehmann war damals ein Diskussionsthema. Das hier war zu Zeitpunkt von Manuel Neuers Leistungspeak niemals eine Diskussion. Es war einfach immer objektiv der bessere Torhüter und das auch im Nationaltrikot, weil Ter Stegen hat ja sogar 44 Länderspiele gemacht, aber eben allerhöchstens mal Qualifikationsspiele oder Freundschaftsspiele und da sah er ja oftmals nicht mal so gut aus. Deswegen, das ist super bitter. Wenn du mich fragst, ich würde in die WM mit Oliver Baumann gehen und das auch so schnell wie möglich kommunizieren. Der ist Kapitän einer der Erfolgsmannschaften der Fußball-Bundesliga, die aktuell auf Platz 3 stehen, die einen sportlichen Höhenflug haben, für den er ja auch mitverantwortlich ist. Er spielt wieder eine sehr souveräne Saison, in der es irgendwie keine Auffälligkeiten gibt. Das ist ein Torwart, finde ich, der, so wie ich das mit meinem Laienauge beurteilen kann in Sachen Torhüterspiel, keine wahnsinnig eklatanten Schwächen hat, sehr, sehr souverän ist. Der stand bei den letzten 6 Länderspielen sowieso im Tor und ist auch mein Eindruck, dass er sowohl charakterlich als auch sportlich innerhalb der Mannschaft angesehen ist und akzeptiert ist. Deswegen, ich finde, es gibt einfach zu viele Faktoren, die mittlerweile für Oliver Baumann als Torhüter bei der WM sprechen. Und dementsprechend wäre das meine Wahl. Auch weil, um mal die anderen Namen anzureißen, die du noch reingeworfen hast, Nübel, trotz insgesamt guter Leistungen, mir zu oft gerade im Vergleich zu Baumann noch so Aussetzermomente hat, in dem man kurz denkt, Junge, Junge, was macht der da, auch wenn nicht jeder davon bestraft wird. Und Atubolu, Backhaus, Obich sind mir alle miteinander noch zu inkonstant, zu fehleranfällig. Und deswegen, also ich fände, die richtige Entscheidung mit Blick auf die WM 2026 wäre es, möglichst zeitnah jetzt vor allem im Kontext der Verletzung von Ter Stegen, weil jetzt zu sagen, okay, wir warten auf ihn, mal gucken, wann er wieder fit wird, ob er dann vielleicht hinten raus nochmal 5, 6 Spiele macht, das ist in meinen Augen unwürdig und ist auch einfach keine ausreichende Planungssicherheit fürs DFB-Team auf einer super wichtigen Position. Deswegen, ich glaube, in meinen Augen muss da jetzt Klarheit geschaffen werden. Vielleicht wird es auch spätestens beim nächsten DFB-Lehrgang, der, glaube ich, im März anstehen müsste, getan. Ter Stegen wird nicht als Nummer 1 zur WM fahren. Glaube ich persönlich nicht dran. Also kann sein, dass ich da eines Besseren belehrt werde, aber ich glaube es nicht. Und je früher man da einfach Nägel mit Köpfen schafft, desto besser. Angekündigt hat sich jetzt auch das Ende dieses Frag Calcios, denn es ist jetzt schon hier gekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.